Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich grüßen heute Morgen zum Gottesdienst. Wir haben jetzt ein bisschen so Sommerpause und unser Pastor hat sich jetzt für einige Wochen auch so vom Predigen freigenommen und so müssen, wie auch immer. Wir springen jetzt ein. Ja. Und es ist so, dass ich mit Jörg gesprochen habe. Jetzt wäre ja eigentlich Psalm 119 dran. Und ihr wisst ja, es ist ja ein ganz kurzer Psalm nur. Der ist schon ein bisschen länger. Und wir haben miteinander gesprochen und dann meinte Jörg, ich mache das. Ich mache Psalm 119. Du bist immer zu lang damit beschäftigt. Ich mache das. Nee, das hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, mach doch was anderes. Ich habe schon bestimmte Ideen, wie ich das machen will mit dem Psalm 119. Und so wird Psalm 119 nach der Sommerpause, das heißt, nachdem Jörg Sommerpause gehabt hat, wird er damit anfangen. Und er hat mir freigestellt, über ein x-beliebiges Thema zu predigen, was einerseits gut ist, andererseits, wenn man eine Reihenfolge einhält, dann weiß man, was dran ist. Dann weiß man, okay, jetzt ist das dran, jetzt ist das dran. Wenn man aber selber was so unabhängig vorbereiten darf, dann macht man sich Gedanken, was sagst du denn? Was ist wichtig? Ich habe gerade jetzt vor kurzem angefangen, im Johannesevangelium zu lesen. Und dann habe ich gesagt, ich mache was daraus. Und zwar, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, und sie waren ja viel unterwegs, sie waren ja nicht so, dass sie so in einem Hotel untergekommen waren, in einem Stadion Jesus gepredigt hat und so, alles so vorbereitet, so wie heute oft so große Crusades gemacht werden, große Einsätze, wenn so ein bekannter Prediger, ich weiß gar nicht, wer heute so ein bekannter wäre, früher war es Billy Graham, wurde es in einem großen Stadion gemacht, aber Jesus war immer unterwegs. Und das war seine Entscheidung eigentlich, unterwegs zu sein. Er sagte irgendwann mal, lass uns aufbrechen. So, die Jünger kamen zu ihm und sagten, ja, lass uns was vorbereiten. Er sagte, nee, lass uns aufbrechen. Auch die anderen Städte und Dörfer müssen von mir hören. Lass uns weiterziehen. Er war unterwegs. Unterwegs mit der frohen Botschaft. Unterwegs zu den Menschen hin. Unterwegs da, wo Menschen in Not waren. Er war unterwegs mit seinen Jüngern. Und sie waren auch Leute, die praktisch mit ihrem Leben, gemütlichen Leben, so als Fischer zum Beispiel, aufgehört haben, die Netze so ins Boot gelegt haben und sagten, okay, die Phase ist vorbei, wir ziehen mit Jesus mit. Das kann sich heute kaum jemand vorstellen, so ein Leben zu führen, so alles aufzugeben und loszuziehen. Aber so war es. Die Leute, die haben alles liegen gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Und sie waren viel unterwegs. Und als Jesus in Caesarea Philippi war, und das ist wahrscheinlich von Jerusalem der am weitesten entfernteste Punkt in Israel. Das ist schon da an dem Berg Hermon, das ist an der Grenze ganz im Norden Israels heute gelegen. Da kann man auch heute hinfahren, wenn man nach Israel eine Reise macht. Da ist auch eine Quelle für den Jordan in Caesarea Philippi. Und da war Jesus und er stellte den Jüngern eine Frage. Und er sagte, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Das ist in Matthäus Kapitel 16, Vers 15. Für wen haltet ihr mich? Wir sind jetzt so etwa vielleicht sogar drei Jahre unterwegs gewesen, durch die ganzen Lande gezogen. Für wen haltet ihr mich eigentlich? Vorher fragt er, was sagen die Leute über mich? Wer ist Jesus? Für wen halten wir ihn? Eine Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt. Wir könnten auch heute mal so eine Fragerunde am Kröpke machen und fragen, für wen haltet ihr Jesus? Wer ist Jesus für euch? Vielleicht sollten wir das mal machen. Wir haben ja ab und zu Einsätze. Das ist eine Möglichkeit, wie man mit Leuten ins Gespräch kommen kann. Diese Frage, wer ist Jesus für euch? Ich weiß nicht, was die Menschen sagen würden. Auf jeden Fall wissen wir, oder historisch belegt, ist Jesus eine Person, die lebte, und er ist wahrscheinlich einer der bekanntesten oder einer, der sehr bekannt wohl ist. Selbst in anderen Religionen, wenn man Jesus sagt, die halten was von ihm. Er ist schon bekannt. Man kann so eine Umfrage vielleicht sogar auch im Internet heute machen, das gibt es ja auch. Er ist schon bekannt. Aber was meinen oder für wen halten die Menschen Jesus? Und gibt es Menschen, die sagen, naja, er war schon ein cooler Typ. Was er so sagte, ja, das hat Sinn, macht Sinn. Ich meine, übrigens, unsere Verfassung beruht in vielen Plätzen auf seinen Aussagen. Ein guter Mensch. Ein Beispiel. Er hat uns ein gutes Beispiel gegeben, so wie wir leben sollten. Er war moralisch wirklich schon sehr gut. Hat gute Sachen gesagt, hat das auch gelebt, hat nicht nur gesprochen, er hat auch gelebt. Er hat sich für andere, für Arme eingesetzt. Er hat sich um Arme gekümmert, um Kranke gekümmert. Schon ein gutes Beispiel, dem wir folgen sollten. Einige meinen wahrscheinlich, er ist ein guter religiöser Führer gewesen. Er hat es geschafft, Leute hinter sich zu ziehen. Dann gibt es natürlich auch Leute, die meinen, er ist ein Prophet. Schon damals hat man es gesagt, er wäre ein Prophet. Wenn man mit Moslems spricht, die sagen auch, er wäre ein Prophet. Viele halten was von Jesus, aber die sprechen in Worten, die auf einen Menschen gut passen würden. Aber war Jesus nur ein Mensch? Wer ist Jesus? An dieser Frage, da entscheidet sich unsere Zukunft letztlich. Und jeder wird einmal diese Frage beantworten müssen. Diese Frage ist so wichtig, weil keiner dieser Frage ausweichen kann. Wenn wir diese Frage nicht hier beantworten, werden wir sie in der Ewigkeit beantworten müssen. Diese Frage wird entscheidend für unsere Ewigkeit sein, für unsere Zukunft sein. Deswegen ist diese Frage auch so wichtig. Ich habe mich entschieden, eigentlich über Johannes, Kapitel 1, und die ersten Verse zu sprechen. Das war eigentlich das, was mich da bewegt hatte. Und da geht es gerade auch um diese Frage. Die Evangelien, die berichten uns von Jesus. Wir haben 4 Evangelien, die von Jesus reden. Und es wird auch oft als ein vierfältiges Evangelium genannt. Es gab viele Menschen, die damals was über Jesus geschrieben haben. Viele haben da versucht, Berichte zu verfassen, und selbst dann Jahrzehnte, Jahrhunderte nach Jesus kamen Leute und versuchten, im Namen von einigen Jüngern irgendwas zu verfassen. Aber wir haben 4 Evangelien. Und diese Evangelien, die die geben uns eigentlich das Bild von Jesus. Die Schreiber der Evangelien, die haben das geschrieben, ohne ihren Namen zu nennen, inkognito, wenn man so sagen mag. Sie haben nicht gesagt, ich bin der und der und der und ich schreibe, weil ich schreiben darf. Das war später sehr oft so. Wenn wir das Evangelium von Thomas lesen sollten, ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur gelesen, dass jemand darüber geschrieben hat, dass er sich da ganz deutlich versucht vorzustellen, warum sein Evangelium so wertvoll sein soll, dass Menschen es lesen sollten. Er hat seine Person groß vorgestellt, angeblich. Die Evangelienschreiber, die haben nicht groß von sich geschrieben. Irgendwie gibt es so ein paar Glimpse. Johannes verrät, dass er das geschrieben hat, ganz am Ende, in den letzten Versen sozusagen seines Evangeliums, da lesen wir, als Jesus zu Petrus eigentlich redet und ihn fragt, liebst du mich? Und dann er Petrus auch sagt, wie sein Ende sein würde, da fragt Petrus, und dieser da, was geschieht mit ihm? Und Jesus sagt dem Petrus, ey, das geht dich eigentlich nichts an. Deine Geschichte ist die dich angeht. Die Geschichte von dem anderen geht dich eigentlich gar nichts an. Und dann sagt Johannes, und dieser ist es, und wir wissen, dass Petrus auf Johannes gezeigt hat, und dann sagt Johannes, dieser ist es, der dieses Evangelium geschrieben hat. Ganz am Ende finden wir heraus, dass er es war, der das Evangelium geschrieben hat. Er hat nicht versucht, sich am Anfang gleich vorzustellen und zu sagen, ja, ich war der Jünger, ich war ganz nah bei Jesus, ich habe sogar an seiner Brust gelegen, deswegen darf er das Evangelium schreiben. Nein, er schreibt einfach das ein Evangelium und er schreibt es als Letzter. Die anderen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die waren schon geschrieben. Und ich nehme auch an, dass Johannes das genau wusste, dass diese Evangelien schon geschrieben sind und auch zirkulieren. Er wusste es. Damals gab es zwar noch kein Internet. Heute wäre es echt easy. Also nur was zu posten und dann geht das in alle Richtungen. Ja, damals gab es kein Internet. Und doch haben sich diese Schriften schnell verbreitet. Die sind dann von einer Gemeinde zur anderen übergeben worden und haben gesagt, ey, diese Schrift haben wir gelesen und hier findest du die Sachen über Jesus. Bislang hast du es nur gehört. Da ist jemand vorbeigekommen und hat gesagt, ich verkündige euch Jesus. Aber jetzt kannst du lesen. Da liest du was über Jesus. Und das ist so von einer Gemeinde zur anderen Gemeinde übergeben worden. Und so hat sich das Evangelium verbreitet. Und Johannes hat zum Schluss auch entschieden, ein Evangelium zu schreiben, einen Bericht von Jesus zu schreiben. Eine frohe Botschaft, das ist ja das Wort, was Evangelium heißt. Aber Johannes wusste auch ganz genau, ich kann nicht alles auffüllen, was die anderen nicht geschrieben haben. Das kann ich gar nicht. Er sagt selber so zum Schluss seines Evangeliums, da sagt er, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschreiben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Er sagt, man kann gar nicht alles über Jesus sagen. Es ist so viel. Es ist so viel, was man über ihn sagen kann, was er getan hat, was wir zusammen mit ihm erlebt haben. Es ist so viel. Ich schreibe eigentlich auch nur ein ganz kleines Teilchen davon, weil ich denke, dass das sehr wichtig ist. Also Johannes gibt nicht oder legt nicht Wert darauf, dass er den Bericht über Jesus vollkommen abschließt, aber er schreibt aus einem bestimmten Grund. Das will ich gerade in Kürze lesen. Das Evangelium von Johannes ist kein Ersatz für die anderen Evangelien. Er wollte es gar nicht. Er wollte nicht die anderen als unwichtiger darstellen. Es ist kein Ersatz. Er schreibt über 7 Wunder, die Jesus getan hat. Er schreibt sehr selektiv. 7 Wunder, die er getan hat. Und dann, was sich davon ergeben hat an Gespräch. Und da geht er ganz tief hinein. Wir finden die Ich-Bin-Aussprüche von Jesus in dem Johannesevangelium. Wir finden sie nirgends anders. Das heißt, Johannes hat einfach gesagt, ich schreibe nicht genau das, was die anderen geschrieben haben. Ich schreibe das, was ich denke, was jetzt wichtig ist. Er hat ja auch in seine Zeit hineingeschrieben. Und er hat auf jeden Fall geleitet vom Heiligen Geist geschrieben. Also 7 Wunder, die er beschreibt, 6 davon werden nur im Johannesevangelium erwähnt. Nur 1 ist auch in den anderen Evangelien, die Stillung des Sturms, ist das, soweit ich mich erinnern kann. Bei den Evangelien, da macht man so einen Unterschied. Man sagt, Matthäus, Markus, Lukas, das sind die synoptischen Evangelien. Synoptisch heißt zusammengesehen. Das sind Augenberichte, die so etwa die gleichen Themen angeben, aus der Perspektive der verschiedenen Leute gesehen. Und sie konzentrieren sich auf den Dienst Jesu, hauptsächlich in Galiläa. Und Johannes beschreibt viele Ereignisse, die in Jerusalem passiert sind. Ich weiß nicht warum, aber so sehen wir das. Und dann ist es interessant, die synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, sie beschreiben, was Jesus getan hat, was Jesus lehrte. Das war ihr Betonungspunkt, wo sie stärker angegangen sind. Und Johannes beschreibt, wer Jesus war. Das ist das, was ihn am meisten interessierte. Diese Ich-Bin-Worte, die ein Licht uns darauf geben, wer Jesus eigentlich war. Nicht nur, was er gelehrt hat, aber wer er als Person war. Ja, und das Evangelium von Johannes, es fängt mit einem Vorwort an. Das Vorwort von dem Johannes-Evangelium, das ist von Vers 1, also Kapitel 1, von Vers 1 bis Vers 18. Das ist so eine längere Vorrede, die er zu seinem Evangelium bringt. Und da beschreibt er so einige Sachen. Und das ist auch das, worauf ich besonders eingehen möchte, heute und auch den nächsten Sonntag, damit ihr schon mal ein bisschen vorbereitet seid. Johannes sagt uns, warum er das Evangelium schreibt. Er schreibt nicht nur, er sagt auch, warum er es schreibt. Und das sagt er uns in Johannes 20, Vers 31. Zuvor sagt er auch wiederum, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Also nochmal so dieses Thema, es ist so vieles, was ich auch gar nicht beschreiben konnte, was ich nicht beschrieben habe. Diese ganzen Zeichen, diese ganzen Dinge, die wir erlebt haben, die kann man nicht in einem Buch beschreiben. Er hat ja später noch Briefe geschrieben, er hat die Offenbarung geschrieben. Und auch das alles ist noch nicht wirklich ausfüllend. Man kann nicht das beschreiben, was sie alles so erlebt haben. Ich wäre gerne dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob du auch mal so denkst, dass du gerne mal dabei gewesen wärst, so hautnah bei Jesus, das mal zu erleben. Wir leben halt jetzt 2000 Jahre später. Und auch heute, wenn Jesus heute leben würde, wo wir diese Kommunikationsmöglichkeiten haben, könnten doch nicht alle wirklich dabei sein. Wir sind zu viele Menschen auf dieser Welt. Aber ich wäre gerne dabei gewesen. Ja, und jetzt sagt Johannes, nachdem er sagte, das sind so viele andere Zeichen, die Jesus getan hat. Aber dann sagt er, warum er jetzt gerade das geschrieben hat, was er geschrieben hat. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und dass ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ich schreibe euch dieses Evangelium, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Gesalbte, der Messias, der Verheißene, derjenige, von dem das ganze Alte Testament spricht, dass er dieser gewesen ist. Und indem ihr dann glaubt, ihr Leben habt. Und darauf kommt es ihm eigentlich drauf an. Johannes ist eigentlich ein guter Evangelist. Er schreibt ein Evangelium, eine frohe Botschaft, dass wir glauben und dass wir dadurch Leben haben. Wir sollen nicht sterben, wir sollen leben. Und wir haben das Leben im Glauben, durch den Glauben. Und deswegen schreibt er dieses Evangelium. Ja, und er fängt irgendwie schon auch sehr anders an als die anderen Evangelisten. Sie haben so meistens versucht, am Anfang anzufangen. Matthäus geht richtig zurück in der ganzen Stammlinie Jesus. Auch Lukas, er schaut sich ja den Anfang an und dann beschreiben sie die Geburt von Jesus. Markus fängt ein bisschen später an, aber auch so historisch, als Jesus seinen Dienst angefangen hat, da fängt dann Markus an und sie gehen so dann durch das Leben Jesu durch. Johannes fängt ganz, ganz anders an. Überhaupt nicht so mit der Geburt und so. Er fängt an, indem er sagt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Ungewöhnlich, so anzufangen. Und wenn wir das so lesen als erstes, wie ist unsere Reaktion? Was sagt er da? Einfach nur das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Was sagt er damit? Da muss man schon ein bisschen anfangen zu denken. Die Griechen oder die Philosophen, die mögen diesen Anfang. Sie haben oft gesagt, oh, Jesus, wir lesen von, wie Paulus dann darüber schreibt, dass die sagen, ey, Jesus Christus, nee, können wir nichts mit anfangen. Sie wollten Weisheit haben, aber das Evangelium ist so einfach, damit konnte sie sich nicht identifizieren. Aber hier, der Anfang, das war für die Griechen etwas ganz Großes. Oh, macht Sinn. Wow. Da sind wir noch nicht mal drauf gekommen. Ja. Aber auch für die Juden hat das schon auch Sinn gemacht. Am Anfang war das Wort. Und ich möchte jetzt diesen Vers auch in diesen drei Teilen betrachten. Im Anfang war das Wort, erster Teil, das Wort war bei Gott, zweiter Teil, Gott war das Wort. So, die Einteilung für diesen Vers ist es ja auch so genau erwähnt. Theologen haben gesagt, dass dieser Vers die kompakteste theologische Aussage der ganzen Bibel wäre. Die Wahrheit über Jesus. Das Wort ist im Griechischen Logos, was einfach auch Wort bedeutet, aber es hat viel mehr als Wort bedeutet. Leider ist es bei uns heute so, dass Worte, naja, das ist so mit den Worten. Man kann sich nicht richtig darauf verlassen, was ein Politiker als große Ansage vor der Wahl gibt, ist nicht unbedingt das, was nach der Wahl passiert. Wissen wir ja, aus den Medien hören wir es immer wieder. Groß versprochen, aber nie gehalten oder nur teilweise. Worte werden nicht mehr so tief genommen. Wir haben nicht so ein Gewicht. Und doch können Worte ein Gewicht haben. Wenn dein Chef dir sagt, du bist entlassen, dann hat das Gewicht. Dann weißt du, okay, es ist vorbei. Es kann Gewicht haben. Worte prägen sich schon auch ein. Was wir mit Worten sagen, können wir nicht mehr rückgängig machen. Siege hat früher immer oft dieses Beispiel genommen, er hat gesagt, eine Zahnpastatube, wenn du sie einmal ausdrückst, kriegst du das Zeug nicht wieder rein. Was rausgegangen ist, ist draußen. Was du gesagt hast, hast du gesagt. Die Worte sind gesprochen worden, die wurden gehört. Die kannst du nur sehr schwer rückgängig machen. Worte haben eigentlich Signifikanz, auch wenn heute die Worte oft, als eine Notlüge und wie auch immer gebraucht werden und man darauf nicht wirklich achtet, was man versprochen hat, das hält man nicht unbedingt. Es gibt ja auch Volksgruppen, wo Zusagen überhaupt keinen Wert haben. Ja. Aber damals für die Menschen haben Worte Wert gehabt. Worte haben was bedeutet. Ich habe gehört oder gelesen, dass im Hebräischen da gibt es auch gar nicht so sehr viele Worte. Der Wortschatz im Hebräischen soll noch nicht mal 10.000 Worte umfassen. Habe ich gelesen. Ich habe es nicht gezählt. Ist nicht sehr viel. Im Griechischen 200.000 Worte. Im Hebräischen nur 10.000 Worte. Da haben die einzelnen Worte schon Bedeutung. Es gibt ja nicht so sehr viel davon. Da hat das Wort Bedeutung. Und im Hebräischen war es auch so, sie kannten die Aussage in 1. Mose. Und da lesen wir, Gott sprach und es geschah. Worte waren machtvoll, die waren Kraft. Wenn die Juden über das Wort Gottes sprachen, dann meinten sie eigentlich Gott. Wort Gottes war das gleiche wie Wort. Wie Gott. Also das wurde als eins gesehen. Man hat das nicht getrennt, man hat nicht das Wort so stark von der Person getrennt. Das war eins. Das Wort Gottes war das, was Gott im Sinne hatte. Die Juden, die fürchteten sich sogar, den Namen Gottes auszusprechen, weil er so machtvoll war. Der Name Gottes, Jahwe, der Name, der Mose offenbart worden ist im brennenden Busch, dieses Wort. Auch heute noch, wenn sie die Tora lesen und sie auf Jahwe stoßen, dann sagen sie oft sein Name oder sie sagen Adonai. Aber würden niemals das Wort, den Namen Gottes aussprechen, weil er für sie so wertvoll, so kraftvoll ist, dass sie ihn nicht aussprechen wollen. Sie wollen ihn nicht irgendwie nicht berechtigt gebrauchen, diesen Namen Gottes. Und es ist so, dass uns die Leseart dieses Namen Gottes verloren gegangen ist, weil es keiner ausgesprochen hat. Wir wissen, welche Konsonanten da stehen in dem Hebräischen, aber wir wissen nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Wahrscheinlich ist es Jahwe, aber da gab es so Leute, die gesagt haben, Jehova. Man weiß es einfach nicht, weil wir das nie von Leuten gehört haben. Es wurde nie ausgesprochen. Also die Juden haben einen ganz großen Wert auf den Namen Gottes gelegt, auf das Wort Gottes gelegt. Und im Griechischen, wie war es da? Für die Griechen war das Wort, das Lebensprinzip, das Wort war wichtiger als Leben selbst. Das Wort hat das Chaos beherrscht. Deswegen gab es also viele Philosophen, die darüber nachsahnen, über den Ursprung für sie war Logos ein sehr wichtiges Wort. Und Johannes hat sich entschieden, gerade dieses Wort zu verwenden, wenn er das jetzt die Hauptperson seines Evangeliums vorstellt. Er hat das Wort Logos verwendet, was sowohl bei den Griechen Bedeutung hatte, so auch bei den Juden große Bedeutung hatte. Und er sagt, im Anfang war das Wort. Und er spricht hier über Jesus. Das wird dann später klar, das werden wir auch das nächste Mal deutlich nochmal vor Augen geführt kriegen. Johannes 1, 14, da heißt es, und das Wort wurde Fleisch. Und dann spricht er über Jesus. Jesus war das Wort. Und er spricht davon, wer Jesus eigentlich war, bevor er auf diese Erde gekommen ist. Und er möchte Jesus uns so vorstellen, nicht nur als eine historische Person, die einmal hier auf dieser Erde lebte, von der wir so eine Biografie lesen. Er fängt weit früher an. Er fängt in der Ewigkeit an. Im Anfang. Als alles angefangen hat. Im Anfang der Ewigkeit. Und Unendlichkeit oder Ewigkeit, wie will man da einen Anfangspunkt setzen? Ewigkeit ist ein Wort, das eigentlich keinen Anfang, kein Ende hat. Und im Anfang der Ewigkeit, im Anfang, als man überhaupt kann anfangen zu denken, ganz weit, weit zurück, da war das Wort. Im Anfang war das Wort. Es gab nichts weiter davor. Am Anfang war das Wort. Wir lesen in 1. Mose, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf Gott. Und wir lesen den Anfang von dieser Schöpfung. Und das wird dann dadurch deutlich, wenn das heißt, im Anfang schuf Gott, dass Gott schon vorher da war. Mose versucht nicht zu beschreiben, was davor war. Er kann es gar nicht. Er sagt, okay, ich fange an. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das setze ich jetzt als Anfang. Man kann ja keinen Anfang für die Ewigkeit setzen. Aber im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und hier sagt uns Johannes, im Anfang war das Wort. Und er sagt das nicht nur hier. Er sagt das dann auch in seinem ersten Brief, den er schreibt. Da sagt er, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen betastet haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, das Wort des Lebens. Er geht immer wieder zurück und sagt, am Anfang, das Wort des Lebens war da. Im Anfang war das Wort. Was heißt das eigentlich? Im Anfang war das Wort. Das heißt für mich als erstes, dass Kommunikation da war. Wort heißt ja auch Kommunikation. Gott hat sich erfahrbar gemacht. Wie sollen wir Gott verstehen? Wir können den großen Schöpfer, den großen Gott, wir können ihn nicht wirklich verstehen. Und nachdem wir jetzt die ganze Bibel gelesen haben oder hätten, würden wir immer noch sagen, ganz verstehen tue ich es doch nicht. Das ist für mich einfach so groß. Mein Gehirn kommt damit nicht mit. Meine Beschränktheit kann mit der Unbeschränktheit nicht wirklich mithalten. Aber Gott hat sich offenbart. Er hat etwas von sich preisgegeben. Er versteckt sich nicht. Er spricht von sich. Er gibt Worte von sich. Wir haben ein Wort von ihm. Er macht sich uns offenbar. Er lässt uns nicht im Ungewissen. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Er möchte, dass wir sehen, wer er ist. Und ich habe schon gelesen, dass Johannes sagt, das, was ich geschrieben habe, ist, damit ihr glaubt. Gott will, dass wir glauben. Er will, dass wir in eine Beziehung zu ihm kommen. Er will nicht, dass wir als Dumme sterben. Er will, dass wir ihn kennenlernen. Er will das einfach. Er sehnt sich danach, sich uns zu offenbaren. Deswegen Wort. Er ist am Wort. Er ist Kommunikation. Er spricht von sich. Er gibt sich preis. Das ist was ich als erstes da sehe. Gott gibt sich preis. Er spricht von sich. Er macht sich bekannt. Er stellt sich uns vor. Wir lesen in der Bibel lesen wir, dass Jesus eigentlich schon auch vorgestellt worden ist im Alten Testament. Es ist nicht so, dass wir nur im Neuen Testament jetzt auf einmal von Jesus hören, von diesem Wort hören. Nein, er war schon vorher da. Er war seit der Ewigkeit da. Und wir lesen zum Beispiel in Psalm 90, und da Verse 1 und 2. Das haben wir jetzt, ich wollte sagen vor kurzem, aber ich glaube, es ist gar nicht mehr so kurz gewesen, weil wir nicht so sehr schnell in dem Psalm vorangehen. Und hier heißt es, dies ist ein Psalm von Moses. Moses, der große Führer, der Mann Gottes. Und er sagt, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Eben die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen worden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott, du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist immer da gewesen. Und dann lesen wir in Micha. Micha ist in den kleinen Propheten und kommt nach Jona. In Micha Kapitel 5 lesen wir, und das ist, das ist interessant, Johannes stellt Jesus vor, indem er sagt, im Anfang war das Wort, und doch ist das, was er vorstellt, sehr stark mit Weihnachten verbunden, mit der Geburt Jesu. Und hier in Micha Kapitel 5, Vers 1, da heißt es, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar klein, um unter den Hauptorten Judas zu sein, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Ursprung von Anfang, von Ewigkeit her gewesen ist. Hier wird wieder dieses Wort, das im Anfang war, vorgestellt, dessen Ursprung von Anfang, von Ewigkeit her gewesen ist. Und dann auch in Jesaja, wenn wir da lesen, diese Worte, die auch dann über den zukünftigen Messias redet, zum Beispiel Jesaja Kapitel 9, die Verse 6 bis 7, da werden seine Namen genannt. Und unter anderem wird er auch als ewig Vater bezeichnet. Ewig Vater. Ewigkeit und Vater verbunden. Die haben damals gesprochen über das Wort. Und sie wussten noch nicht, wie es sein würde. Sie wussten auch nicht, wie er in der Ewigkeit hieß. Das Wort. Aber sie haben von ihm gesprochen. Und sie sagen immer wieder das Gleiche, dass Jesus, bevor er auf dieser Erde war, er schon da war, er existiert hatte. Man spricht auch von der Präexistenz Jesu. Bevor er auf diese Erde gekommen ist, er war schon da. Jesus selbst spricht auch von sich. Und er sagt zum Beispiel in Johannes Kapitel 8, Vers 58, da war diese große Diskussion, und die Juden, die haben versucht, mit Jesus zu diskutieren und zu sagen, ja, wer bist du eigentlich? Du bist noch gar nicht so alt. Die sagen zum Vers 57, da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Du bist ein junger Spund, noch nicht mal 50 Jahre alt. Er war wesentlich jünger eigentlich. Erst mit 33 Jahren ist er hingerichtet worden. Aber die sagen, ey, du bist noch gar nicht 50 Jahre alt. Und du sprichst, dass du Abraham gesehen hast. Und dann sagt Jesus diese Worte. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Ich war schon längst da. Ihr denkt, naja, du hast nicht viel zu sagen. Aber ich war schon längst da. Ehe Abraham war, da war ich schon längst da. In Johannes 6, 39 sagt er, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Denn ich bin vom Himmel gekommen. Ich bin nicht nur geboren worden an einem schönen Tag. Nein, ich bin gekommen. Ich bin vom Himmel gekommen. Von uns kann das keiner behaupten, weil wir wissen unseren Geburtstag und wir wissen, okay, davor war ich nicht. Aber Jesus sagt, ich war davor. Mein Geburtstag ist nur ein Sprung aus der Ewigkeit in das Erdenzeitalter hinein. Aber ich war davor da. Ich bin vom Himmel gekommen. Und im hohepriesterlichen Gebet sagt Jesus, Johannes 17, Verse 5 und 24, und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich hatte eine Herrlichkeit bei dir, ehe diese Welt geschaffen worden war, ehe der erste Grundstein dieser Welt gelegt worden war, da hatte ich schon bei dir eine Herrlichkeit. Vater, Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Du hast mich geliebt, schon da, als bevor diese Welt geschaffen worden war. Johannes stellt uns Jesus vor und sagt, er war schon da. Er stellt uns das Wort vor, das schon da war, bevor diese Welt geschaffen worden ist. Im Anfang war das Wort. Und dann sagt Johannes, ich muss weiterkommen, dann sagt er, und das Wort war bei Gott. Das Wort war bei Gott. Damit wird auch gleichzeitig deutlich, dass das Wort und Gott zwei Personen sind. Viele versuchen das zu vermischen. Die versuchen zu sagen, ja, es gibt einen Gott, der war im Alten Testament bekannt als Vater und dann wurde er als Sohn und dann ist er wieder in den Himmel gefahren. Johannes sagt uns, das Wort war bei Gott. Das sagt auch im Vers 2. Dieser war im Anfang bei Gott. Das Wort war bei Gott. Und das spricht darüber, dass die Gottheit nicht nur eine Person ist. Dass die Gottheit mindestens zwei Personen ist. Was wir hier aus diesem Vers erkennen können. Wir wissen, dass es drei Personen sind. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und hier wird das Wort neben Gott gestellt. Das Wort war bei Gott. Wir lesen in 1. Mose 1, 26, da heißt es, lasst uns den Menschen schaffen. Lasst uns den Menschen schaffen. Und daraus erkennen wir, dass uns nicht nur eine Person bezieht, sondern mehr Personen bezieht. Lass uns Menschen schaffen. Wenn ich von mir rede, dann kann ich mir sagen, lass mich etwas machen, was man normalerweise nicht tut, wenn man mit sich selber spricht, macht man ja nicht so. Gut, man führt ab und zu Selbstgespräche, das kann es schon mal geben, aber man würde es nicht so ausdrücken. Wenn man sagt, lass uns Menschen schaffen, das heißt, zwei Menschen kommunizieren miteinander und sagen, hey, ich fände es gut, wenn wir jetzt einen Menschen machen würden. Lass uns doch mal den Menschen machen. Wir haben jetzt gerade diese wunderbare Welt geschaffen, durch Worte, durch das Logos. Wir haben die Welt geschaffen. Gott sprach und es war da, es ist geschehen. Und dann heißt es, lasst uns Menschen machen. Die Welt ist jetzt so schön, aber es wäre noch schöner, wenn Menschen auf dieser Welt wären. Lasst uns den Menschen machen. Und das Wort war bei Gott. Das Logos war bei Gott. Und die dritte Aussage hier, und das Wort war Gott. Das haut einen doch um. Das Wort war bei Gott, zwei Personen. Und dann als dritte Aussage, und das Wort war Gott. Das ist auch die richtige Übersetzung hier. Es gibt Sekten, die versuchen das so darzustellen, die sagen, und das Wort war ein Gott. So, um das klarer darzustellen, Gott als geschaffenes Wesen, Gott kleiner als der Vater, der alles geschaffen hat. Aber wenn man es richtig interpretiert, so ist es so, wie wir es auch übersetzt haben in allen unseren Übersetzungen. Es sei denn, dass jemand die neue Weltübersetzung hat. Das ist die Bibel, die die Jehova-Zeugen benutzen. Aber in unseren Bibeln ist es richtig übersetzt. Und das Wort war Gott. Oder auch anders gesagt, und Gott war das Wort. Man kann das so und so stellen. Und das spricht davon, dass das Wort Gottes, das Logos, vom Wesen her Gott ist. Jesus selber sagt in Johannes 10, Vers 30, da sagt er diese unglaublichen Worte, ich und der Vater sind eins, ein kurzer Satz, ich und der Vater sind eins. Jesus sagt von sich, was immer der Vater tut, was immer der Vater sagt, das sage ich, das tue ich. Wir sind eins. Wir sind vollkommen übereinstimmend. Was du über den Vater sagst, kannst du über mich sagen. Und was du über mich sagst, gilt genauso für den Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Wir lesen in 1. Korinther 8, Vers 6, so gibt es für uns doch nur einen Gott. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir für ihn, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. Ist das nicht spannend? Es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Herrn, und durch ihn sind alle Dinge. Und wir sind durch ihn, wir sind durch ihn geschaffen worden. In Kolosser lesen wir, dass er der Schöpfer ist. dass durch ihn alles geschaffen worden ist, was geschaffen ist. In Kolosser 1,15, das möchte ich schon gerne vorlesen. Da sagt uns Paulus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Er ist das Bild Gottes, er ist das Ebenbild Gottes. Wenn du Jesus siehst, zu dem Vater. Und das Wort war Gott. Und durch das Wort wurde alles geschaffen, was geschaffen worden ist. 1. Johannes 1, Vers 3. Da geht es weiter und da heißt es, alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Durch das Wort ist alles entstanden. Und damit macht sich Jesus ganz klar zum Agenten der Schöpfung. Er sagt, durch das Wort, was damals am Anfang gesprochen worden ist, womit alles entstanden ist, ist das Wort, das nachher Fleisch geworden ist. Ist das Wort, ist die Person, die Jesus heißt. Durch ihn ist alles geschaffen worden. Gott hat alles geschaffen. Jesus hat alles geschaffen. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und das Gleiche nochmal zurück zu Kolosser Kapitel 1, jetzt Vers 16. Denn in ihm sind alle Dinge erschaffen worden. Die Dinge im Himmel und die Dinge auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und nicht nur das, dass alles durch ihn geschaffen worden ist, egal was es, was du siehst, egal über was du nachdenken magst, was es immer gibt auf dieser Welt, ist es alles durch ihn geschaffen. Die Berge, bevor die Berge waren, und die Berge sind durch ihn geschaffen worden. Diese Erde, wir sind durch ihn geschaffen worden. Und nicht nur durch ihn geschaffen worden, für ihn geschaffen worden. Wir sind gemacht worden zu seiner Herrlichkeit. Wir sind geschaffen worden, damit wir eigentlich die Zukunft mit ihm verbringen. Und er ist nicht nur der Schöpfer all dieser Dinge. Er ist auch der Erhalter all dieser Dinge. Vers 17. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Alles besteht in ihm. Wir denken doch, atmen, das mache ich selber. Ich lasse mein Herz schlagen. Ich weiß nicht, ob wir es irgendwie beeinflussen können, sagen können, Herz schlag jetzt oder Herz hör auf zu schlagen. Irgendwann hört unser Herz auf zu schlagen und dann sind wir nicht mehr auf dieser Erde existent. Er ist der Erhalter all dieser Dinge. Was wir denken, was wir selber machen, unsere Kraft und alles, es ist dir alles geschenkt worden. Oft denken wir nicht daran. Oft sind wir so stark in uns beschäftigt, wer ist Jesus Christus? Er hat alles geschaffen. Er ist derjenige, der alles erhält. Und das lesen wir hier in den ersten Versen von Johannes. Und ich möchte jetzt zum Vers 4 kommen und wir werden dann auch Schluss machen. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Er ist der Lebensgeber. In ihm war das Leben. Und er ist das Licht. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 11. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Er gibt uns Leben. Willst du leben? Ewiges Leben ist in ihm. Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Und dieses Leben, das wir haben, dieses ewige Leben, das uns geschenkt worden ist, das ist in seinem Sohn, ist in Jesus. In ihm haben wir das Leben. Wenn wir Leben haben wollen, dann müssen wir zu ihm kommen. Denn bei ihm ist das Leben. Dieses Leben ist das Licht der Menschen. Jesus sagt, ich bin das Licht. Er sagt, wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Er ist das Licht. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen Leben in ihm haben. Diese Vorstellung von Jesus, seine Präexistenz, seine Göttlichkeit, seine Gottheit, davon lesen wir hier in Johannes 1. Und auch die Einladung an uns steht auch gleich hier geschrieben. Er ist derjenige, der uns Leben gibt. Er ist das Licht. Wir dürfen zum Leben kommen, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir in ihm glauben, dann haben wir ewiges Leben. Wir dürfen Licht haben durch ihn. Er gibt uns Licht. Er erleuchtet unseren Weg. Das ist, womit Johannes anfängt am Evangelium. Noch einmal die Frage, wer ist Jesus? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Diese Frage wurde so oft schon gestellt. Diese Frage, die wurde damals, als Jesus am Palmsonntag in Jerusalem eingezogen ist, haben die Leute gesagt, wer ist dieser? Als Jesus den Sturm gestillt hat, da fragten dich die Jünger, wer ist denn dieser, dem diese Naturgewalten unterstellt sind? Der Herodes, der fragte sich, wer ist Jesus? Er wollte ihn gerne sehen. Diese Frage wird immer wieder gestellt, wer ist Jesus Christus? Die Frage, die wir uns stellen müssen, wer ist Jesus für mich? Ist er der Gott der Ewigkeit, der mich seit Ewigkeit geliebt hat? In Epheser Kapitel 1, da heißt es, dass er uns auserwählt hat, bevor der Grundlegung der Welt. Ist er dieser Gott für mich? Ist er derjenige, dem ich folgen will? Ist er derjenige, der mir Leben gegeben hat? Ist er mein Licht? Oder wer ist Jesus für dich? Es gibt Leute, die sagen, ja, ich akzeptiere Jesus als ein gutes Beispiel, dem man folgen soll. Das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Jesus möchte nicht nur einer sein, der uns etwas Gutes vorgelebt hat. Er möchte mehr für uns sein. Er möchte unser Gott sein. Er möchte das sein, was Thomas, als er Jesus dann nach der Verstehung gesehen hat und Jesus ihm seine Wundmale gezeigt hat, sich vor ihm niederwirft und ausruft, mein Herr und mein Gott. Das möchte er für uns sein. Und so möchte Johannes uns einen Jesus vorstellen. Nicht als einen guten Führer, nicht als jemanden, der nur ein guter Mensch ist. Er ist mehr als das. Und wenn du Jesus nicht als solchen annehmen willst, dann ist die Frage, wer ist Jesus für dich? Wenn er für dich nicht der Herr der Ewigkeit ist, dann ist er für dich ein Lügner, weil er es von sich behauptet hat. Wie willst du jemandem nachfolgen, dem du nicht glaubst? Wer ist Jesus für dich? Jesus, danke, dass wir dich erkennen durften. Und danke, dass wir dich erkennen durften, weil du dich uns offenbart hast. Weil dein Geist uns das gezeigt hat. Und Jesus, danke, dass du der Herr der Ewigkeit bist. Dass du der Herr, der große Gott bist. Dass du der Schöpfer aller Dinge bist. Dass du derjenige bist, der diese Welt erhält. Der es nicht zulässt, dass diese Erde in Stücke zerbricht. der diese Welt erhält, trotz all dem Chaos, das wir Menschen angerichtet haben. Danke, dass du dieser Herr bist. Danke, dass du ganz persönlich unser Gott bist, dass wir dich kennenlernen durften. Und Herr, wir möchten nicht nur deinem Beispiel folgen, wir möchten mehr und mehr dich erkennen und so mehr auch und mehr in dein Ebenbild verwandelt werden. Das ist unser Wunsch, Jesus. Und wir bitten dich, dass du in uns wirkst. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir hier so eine wunderbare Einleitung zu diesem Johannesevangelium haben. Und wir bitten dich, dass du einfach uns Gnade schenkst, dass wir dich als das größte Gut, dass wir dich als den großen Herrn in unserem Leben haben, dass wir dir folgen, dass du für uns alles bist und dass nichts sonst diese Bedeutung hat, die du für uns hast. Danke, Jesus, dass du das bist. Danke, dass Johannes uns das so vorstellt. Und so bitten wir dich, dass du uns heute und dass du uns segnest. Herr, wir möchten dich mehr kennenlernen und wir bitten dich darum, offenbare du dich uns mehr und mehr. Amen.